Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem Jugendgottesdienst. Und es ist schön, dass wir uns heute versammelt haben. Es ist schön, dass wir uns gemeinsam versammelt haben, dass wir Gott wirklich erleben, dass wir Gott suchen, dass wir ihn wirklich im Gebet suchen, dass wir ihn gemeinsam loben, dass wir ihn als eine Einheit wirklich erheben. Lasst uns heute echt erwarten, dass Gott heute Abend etwas in unserem Herzen tun kann. Lasst uns echt erwarten, dass Gott heute Abend etwas machen kann in deinem, in meinem Leben. Lasst uns echt erwarten, dass wir verändert nach Hause gehen können, dass wir nicht nur einfach so nach Hause gehen können, dass wir sagen können, boah, es war eine schöne Zeit, ich habe es wieder genossen, aber dass wirklich eine Veränderung in unserem Herzen stattfindet. Lass uns echt Glauben haben, dass Gott mächtig ist, dass Gott wirken kann und er wirken möchte. In Epheser 3, Vers 20 schreibt Paulus an die Gläubigen in Ephesus folgende Worte: Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das sind bemerkenswerte Worte, die Paulus dann den Christen in Ephesus schreibt. Weil oftmals vergessen wir es, oftmals limitieren wir Gott auf unser menschliches Denken, oftmals haben wir so unser Schubladendenken und sagen, Gott kann nur in diesem bestimmten Bereich wirken, Gott kann vielleicht bei dem im Leben wirken, aber bei mir nicht. Aber lasst mich euch eins sagen, Gott kann viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals bitten könnten, als wir verstehen könnten. Und Gott möchte viel mehr tun in unserem Leben. Gott möchte so viel wirken in unserem Leben. Er wirkt schon so viel. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, was Gott wirken möchte. Ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich weiter diesen Abend gehen mit diesen Versen vor Augen, dass Gott mehr tun kann, als wir je bitten oder verstehen oder bitten können. Und ich habe heute Abend das Privileg, das Wort Gottes mit uns zu teilen. Und ich möchte heute über eine Stelle sprechen, die mich die Woche persönlich bewegt hat, die mich persönlich beschäftigt hat. Ich habe die Woche gebetet. Und immer während ich gebetet habe, kam mir diese Stelle so neu vor Augen, kam mir diese Stelle neu auf mein Herz. Und ich musste neu über diese Bibelstelle, über diese Geschichte nachdenken. Das hat mich neu wirklich dazu gebracht, dass ich wirklich Gott suche, dass ich darüber nachdenke, was Gott durch diese Stelle zu mir sagen möchte. Und ich möchte heute über eine Geschichte aus dem Leben von Abraham sprechen. Vor zwei oder drei Wochen hat Julia auch über Abraham gepredigt. Sie hat darüber gepredigt, wie Abraham Schritte im Glauben getan hat. Sie hat darüber gepredigt, wie Abraham bereit war, sein Heimatland zu verlassen, wie er bereit war, wirkliche Schritte zu tun. Und ich möchte eine Geschichte anschauen, die sich ein bisschen später ereignet hat. Und ich glaube, jeder von uns oder die meisten von uns kennen die Geschichte, als Gott von Abraham verlangt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Ich glaube, die meisten von uns haben diese Geschichte bestimmt schon in der Kinderstunde gehabt oder haben sie selbst gelesen oder eine Predigt darüber gehört. Aber mich hat diese Stelle so neu berührt. Mich hat diese Stelle wirklich so bewegt die Woche in meinem persönlichen Leben. Und ich habe so aufs Herz bekommen, über diese Stelle zu reden. Und zu Beginn lesen wir, dass Gott einen Bund mit Abraham gemacht hat. Vorher hieß er nicht Abraham, vorher hieß er Abraham. Und seine Frau hieß nicht Sarah, sondern Sarai. Und Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht und hat gesagt, dass er einen Sohn haben wird. Er hat gesagt, du wirst eine Nachkommenschaft haben, die so zahlreich sein wird, wie die Sterne am Himmel. Er hat zu ihm gesagt, schau an den Himmel, schau, siehst du diese Anzahl der Sterne, siehst du, wie viele das sind. So viele Nachkommen möchte ich dir schenken. So viele Nachkommen wirst du haben, die sind nicht mal zählbar. Und es verging eine gewisse Zeit Und Abraham hat kein Kind bekommen, oder seine Frau hat kein Kind bekommen. Denn die Frau Abrahams oder Abrahams Sarai konnte ihm kein Kind schenken. Und in dieser Verzweiflung, in dieser Zeit des Wartens, in dieser Zeit der Hoffnungslosigkeit, entscheidet sich die Frau von Abraham dazu, dass er die Magd Hagar nehmen soll. Sie entscheidet sich dafür, dass er Hagar nehmen soll und damit ein Kind oder mit ihr ein Kind bekommen sollte. Und wir lesen, dass Abraham ein Kind mit dieser Magd Hagar bekommen hat. Und sie nannten das Kind Ismael. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass die Frau, die davor gesagt hat, du kannst ruhig mit der Magd Hagar ein Kind bekommen, fängt sie an, eifersüchtig zu werden. Sarai wird eifersüchtig, dass diese Frau ein Kind bekommen konnte, aber sie selbst nicht. Aber der Herr erscheint Abraham nochmal. Und als er ihm dort erschienen ist, hat er gesagt, du sollst nicht mehr Abraham heißen. Deine Frau soll nicht mehr Sarai heißen. Du sollst ab jetzt Abraham heißen. Meine Frau soll ab jetzt Sarah heißen. Und der Engel des Herrn sagt, dass sie ein Kind gebären wird. Und wenn sie dieses Kind bekommen, dann sollen sie ihm den Namen Isaak geben. Der Engel des Herrn hat gesagt, mit Isaak, darauf möchte ich den Segen setzen. Das wird deine Nachkommenschaft. Das wird die Verheißung. Ihm liegt die Verheißung, die ich dir von Anfang an gegeben habe. Wir wissen, dass Abraham und Sarah beide sehr alt waren und sie eigentlich menschlich gesehen keine Kinder mehr bekommen konnten. Menschlich gesehen war es unmöglich, aber Gott hat es möglich gemacht. Und Abraham und Sarah bekamen ein gemeinsames Kind und sie nannten dieses Kind Isaak. Und wir lesen, dass das Kind langsam aufwächst, aber dann kommt eines Tages Gott und spricht zu Abraham und sagt, Abraham, opfere deinen Sohn für mich. Wir möchten die Geschichte genauer lesen, die steht in 1. Mose 22, die Verse 1 bis 13. Das sind längere Verse, aber wir möchten die ganze Geschichte kurz lesen, ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes. Und ich finde diese Geschichte jedes Mal aufs Neue so bemerkenswert. Jedes Mal aufs Neue berührt mich diese Geschichte. Auf der einen Seite denke ich mir, was verlangt Gott dort von Abraham? Auf der einen Seite denke ich mir, was für einen großen Preis verlangt Gott von Abraham? Aber auf der anderen Seite bewundert es mich immer, wie Abraham gehandelt hat. Auf der anderen Seite bewundere ich es immer, was Abraham getan hat. Wir wollen uns heute anhand dieser Geschichte anschauen, was wir von Abraham lernen können. Wir wollen anhand dieser Geschichte schauen, welche Eigenschaften wir von Abraham lernen können. Was du, was ich von dieser Geschichte, die tausende von Jahren zuvor passiert ist, was wir davon heute lernen können für unser persönliches Leben. Und die erste Eigenschaft oder den ersten Punkt, den wir von Abraham lernen können, war der Gehorsam gegenüber Gott. Abraham war ein Mann des Gehorsams gegenüber Gott. Sein ganzes Leben lang war Abraham gehorsam. Als Gott ihn rief, sein Heimatland in Haran zu verlassen, wir haben gehört von Jule, seine Komfortzone, dort, wo er sich wohlgefühlt hat, als Gott ihn da rausgerufen hat, war Abraham gehorsam. Abraham hätte sich die Fragen stellen können, Gott, wohin willst du mich schicken? Was willst du von mir? Warum soll ich jetzt mein ganzes Land verlassen, mein Heimatland, meine Familie? Aber Abraham war gehorsam. Abraham war bereit zu gehen. Abraham war gehorsam gegenüber Gott. Er war bereit, alles hinter sich zu lassen. Er war bereit, seine Komfortzone hinter sich zu lassen. Auch in dieser Geschichte sehen wir, wie Abraham gehorsam gegenüber Gott war. Gott spricht zu Abraham in Vers 2, nimm deinen geliebten und einzigen Sohn Isaak und geh auf den Berg, den ich dir nennen werde, und bring ihn dort als Brandopfer für mich. Und Abraham war bereit, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Er bereitete alles vor, er hat alles vorbereitet, er hat das Holz gehackt, er hat die Esel bepackt. Und er ging auf den Berg, den Gott ihn nannte. Und als ich das gelesen habe, ist es mir so ins Auge gefallen, weil Abraham nicht auf irgendeinen Berg gegangen ist. Abraham ist nicht einfach auf den Berg gegangen, der vielleicht einfach aussah, der vielleicht nicht so hoch war wie die anderen. Nein, er wartete, bis Gott ihm sagt, du sollst auf diesen Berg gehen. Abraham wartete und wollte wissen, was Gottes Wille ist. Er wollte nicht nach seinem Willen schauen, er wollte nicht danach schauen, was für ihn vielleicht leicht wäre oder was für ihn vielleicht gut wäre. Nein, er wartete darauf, dass Gott ihm sagt, auf welchen Berg er gehen soll. Er war bereit, gehorsam zu sein. Er ging sogar so weit, dass er seinen Sohn schon auf den Altar gebunden hatte. Er war sogar so weit, dass er das Messer in seiner Hand hatte. Er war gehorsam in jedem Bereich. Er war wirklich gehorsam gegenüber. Er wartete auf die Anweisungen Gottes und hat denen dann Folge geleistet. Er baute diesen ganzen Altar. Und ich glaube, das war mit viel Arbeit verbunden. Ich glaube, wir stellen uns immer so schön vor, wenn wir Bilder von einem Altar sehen oder so, aber es war mit viel Arbeit verbunden, diesen Altar zu bauen. Es war mit viel Arbeit verbunden, einen Berg zu besteigen. Es war mit viel Arbeit verbunden, das Holz zu spalten. Aber Abraham war in jedem Bereich gehorsam. Er ging so weit, dass er seinen eigenen Sohn sogar auf den Altar gebunden hat und bereit war, ihn zu töten. Und wir müssen wirklich von Abraham lernen heutzutage, wie wichtig dieser Gehorsam ist. Es ist so wichtig, dass wir in jedem Bereich gehorsam gegenüber Gott sind. Oftmals haben wir so eine Vorstellung, oder ich habe oftmals so eine Vorstellung, ja, wenn Gott mich auf mächtige Art und Weise ruft, dass ich in 2 Jahren nach Afrika gehen soll und alles verlassen soll, dann bin ich gehorsam. Ich glaube, viele von uns, wir reden immer und sagen, boah, wenn Gott mich ruft, wenn Gott mächtig spricht durch einen Engel oder durch irgendwas, dann bin ich bereit, dann gehe ich und bin gehorsam. Und es ist alles schön und gut. Es ist gut, dass wir bereit sind zu gehen. Aber es ist genauso wichtig, dass wir in den kleinen Dingen in unserem alltäglichen Leben gehorsam sind gegenüber Gott. Weil lasst mich euch eins sagen, wenn wir in den kleinen Dingen nicht gehorsam sein können, wie wollen wir dann in den großen Sachen gehorsam sein? Jesus sagt, wenn ihr im Kleinen treu seid, so kann ich euch auch über Großes setzen. Wir wollen immer die großen Sachen, wir wollen immer, Gott, wenn du sprichst und wenn du auf mächtige Art und Weise, dann bin ich gehorsam. Und ich habe das auch so oft gebetet, aber ich habe mich dabei überführt gefunden, wie oft wir das vergessen, in unserem alltäglichen Leben gehorsam zu sein. Wie oft wir es vergessen, dass wir gehorsam sein müssen, wenn wir aufstehen, dass wir gehorsam sein müssen, dass wir auf Gottes Stimme hören müssen, was er uns sagt. Dass wenn er sagt, schau das nicht an, dass wir es nicht anschauen. Wenn er sagt, rede nicht über die Person schlecht, dass wir nicht schlecht reden über die Person. Wenn er sagt, geh dorthin und rede mit der Person, dass wir bereit sind, gehorsam zu sein und zu gehen. Wir wollen immer, dass Gott uns segnet. Wir wollen immer, dass Gott seinen Segen und sein Okay gibt. Aber wir fragen gar nicht nach seinem Willen. Wir fragen gar nicht nach dem, was sein Wille ist, wie er es sich vorgestellt hat. Ich habe die Woche mit jemandem geredet und ich habe gesagt, und wir haben auch über das Thema so ein bisschen geredet, wie oft haben wir schon in unserem Kopf den Plan fertig? Wie oft haben wir schon in unserem Kopf alles fertig, wie alles ablaufen möchte? Und da möchten wir zu Gott gehen und sagen, Gott, gib dein Okay. Segne uns. Sei du mit uns. Weil ich mache hier etwas Gutes. Und dann erwarten wir, dass Gott uns segnet. Dann erwarten wir, dass Gott mit uns ist, dass er bei uns ist, dass er uns stärkt und dass er uns Gelingen schenkt auf dem Weg. Aber wir vergessen, dass wir nach seinem Willen fragen. Wir vergessen, dass wir uns seinem Willen unterordnen müssen. Wir vergessen, dass sein Wille, seine Wege höher sind als unsere Wege. Und ich habe mich gefragt, wie konnte Abraham so gehorsam sein? Wie konnte Abraham solche Schritte tun? Wie konnte Abraham so gewaltige Schritte tun, dass er sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern? Als ich darüber nachgedacht habe, kamen mir 2 Punkte in die Gedanken. Er konnte Gott so gehorsam sein, weil er Gott kannte und weil er glaubte, dass Gott das Beste hat. Weil er glaubte, dass Gott auch aus dieser Situation etwas Gutes hervorbringen kann. Er glaubte, dass Gott auch aus dieser aussichtslosen Situation, auch wenn es menschlich keinen Sinn macht, glaubte, dass Gott etwas Gutes daraus machen kann. Dass Gott weiß, warum. Abraham kannte Gott persönlich. Wenn wir das Buch 1. Mose so lesen, ab Kapitel 12, da lesen wir öfters, wie Abraham eine Begegnung hatte mit Gott. Wir lesen, wie der Engel des Herrn ihm begegnet ist, wie Gott mit ihm persönlich gesprochen hat. Er kannte Gott persönlich, er kannte Gott. Er wusste, dass der Gott, wo ihn rausgerufen hat aus seinem Heimatland, ihn versorgt hat, ihn geführt hat. Er wusste, dass der Gott, der eine Verheißung gegeben hat, dass er einen Sohn haben wird, hat auch diesen Sohn bekommen. Er kannte Gott. Er kannte Gott persönlich. Er kannte ihn nicht nur von Geschichten, sondern er kannte ihn persönlich. Er hat Sachen erlebt mit Gott, die ihm keiner rauben konnte. Er hat Sachen mit Gott erlebt, die keiner leugnen konnte. Er kannte Gott. Und das Zweite, er glaubte, dass Gott alles machen kann, dass Gott alles möglich ist. In Hebräer 11, die Verse 17 bis 19, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs bemerkenswerte Worte. Und dort steht, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken, weshalb ihn auch als Gleichnis wieder erhielt. Abraham glaubte Gott. Abraham hatte so einen festen Glauben an Gott. Er sagte sogar, ich glaube, dass Gott sogar imstande ist, Isaak wieder von den Toten lebendig zu machen. Er glaubte, dass Gott einen Toten wieder lebendig machen kann. Ich habe vorher auch kurz mit Jörg geredet. In unserer heutigen Zeit, wir haben die ganze Bibel, wir haben das ganze Evangelium, wir haben alles. Wir haben gelesen von der Erweckung des Lazarus. Wir haben gelesen, was Gott alles getan hat. Aber Abraham hatte das nicht. Abraham hatte das nicht, aber er glaubte Gott. Er glaubte Gott, dass ihm alles möglich ist. Wie oft fangen wir an, Gott zu zweifeln oder an Gott zu zweifeln? Obwohl wir das ganze Wort Gottes haben, obwohl wir die Geschichten haben, gehen wir vielleicht in Wege und wir fangen an zu zweifeln. Wir fangen an, Gott, ist es wirklich dein Wille? Willst du mich wirklich durch so eine Zeit schicken? Aber wir müssen von Abraham lernen, gehorsam zu sein. Das können wir nur, indem wir Gott persönlich kennen. Hiob, am Ende des Kapitels in Hiob, sagte, ich habe nur von Geschichten über dich gehört. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur von Gott hören, dass wir nicht nur von Glaubensereignissen von anderen Menschen hören, sondern dass unsere Augen Gott sehen. Dass unsere Augen das sehen, was Gott getan hat, was Gott tut und was er noch tun wird. Deshalb lasst uns gehorsam sein. Lasst uns diese Beziehung zu Gott suchen, dass wir ihn kennen, dass wir mit festem Grund, dass wir gefestigt stehen können und sagen können, auch wenn es für mich keinen Sinn macht, auch wenn es für mich hart ist, ich glaube, dass Gott das Beste hat. Ich kenne meinen Gott und ich weiß, dass er mir rausgeholfen hat. Aus so vielen Notsituationen, aus so vielen Ereignissen. Deshalb lasst uns wirklich Abraham als Vorbild nehmen im Gehorsam, im Glauben und in der Beziehung zu Gott. Den zweiten Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist, dass Abraham bereit war, das Kostbarste für Gott aufzugeben. Abraham war bereit, sein geliebtes Kind aufzugeben für Gott. Wir müssen uns vorstellen, dass Abraham 25 Jahre lang warten musste, bis er den Sohn Isaak bekommen hat. Er hat in der Zwischenzeit mit der Magd Hagar den Ismael bekommen. Aber das war nicht die Verheißung Gottes. Das war nicht das, was Gott ihm verheißen hat. Gott hat ihm verheißen, du wirst einen Sohn haben mit Sarah. Du wirst ein Kind bekommen. Du wirst Vater. Und von dieser ersten Verheißung bis zu dem Zeitpunkt, als Abraham das Kind bekommen hat, sind 25 Jahre vergangen. 25 Jahre. Stellt euch das mal vor, was das für eine lange Zeit ist. Die meisten von uns sind noch nicht mal 25 Jahre alt und stellt euch das mal vor, 25 Jahre, dein ganzes Leben, von der Geburt und noch länger sogar, musste Abraham warten. Und dann bekommt er seinen Sohn, dann bekommt er Isaak, dann bekommt er den Verheißenen und Gott fordert Abraham auf, dass er ihn opfert. Stellt euch das vor. Ein Vater voller Stolz. Ein Vater sagt, ich habe die Verheißung Gottes empfangen. Ich habe einen Sohn bekommen, auf dem eine Verheißung liegt. Und Gott sagt, opfere diesen Sohn für mich. Gott hatte nie die Absicht, dass Isaak stirbt. Gott hatte nicht die Absicht, er wollte nicht, dass Isaak stirbt. Aber er wollte testen und er wollte sehen, was Abraham am wichtigsten ist. Er wollte testen und sehen, was Abrahams Herz, wonach es sich sehnt, was das Wichtigste in seinem Herzen war, was das Wichtigste in seinem Leben war. Gott wollte sehen, ob Isaak Abraham wichtiger war als Gott. Doch Abraham wusste und verstand, dass Gott wichtiger ist. Er verstand, dass Gott das Kostbarste ist, dass Gott alles ist. Abraham wusste, dass Gott derjenige war, der ihm Isaak gegeben hat. Wir haben vorher gehört, dass Abraham alt war. Abraham war 100, als er Isaak bekommen hat. Es war ein Wunder Gottes. Das hat Gott in seinem Leben vollbracht. Und Abraham wusste, dass Isaak von Gott kommt. Abraham verstand, dass Gott der Geber war. Mir ist aufgefallen, dass wir in unserer heutigen Generation, in unserer heutigen Zeit, oftmals die Gaben und die Segnungen und die Sachen über den Geber stellen. Mir ist aufgefallen, dass wir oftmals Gaben, die von Gott kommen, Segnungen, die von Gott kommen, über Gott stellen und sie wichtiger geworden sind für uns als Gott persönlich. Oftmals sind andere Dinge in unserem Herzen wichtiger als Gott. Oftmals sind andere Dinge auf dem Thron unseres Herzens, wo eigentlich Gott sein sollte. Ist es nicht so? Sind wir doch ehrlich zu uns selber? Ist es nicht so, dass wenn wir unser Leben betrachten, dass es passieren kann, dass die Gefahr da ist, dass wir andere Sachen wichtiger ansehen als Gott? Vielleicht kann es dein eigener Wille sein, deine Freunde, vielleicht dein Partner oder deine Berufung. Es können so viele Sachen sein. Ich möchte dir die Frage stellen, ist Gott wirklich das Kostbarste in deinem Leben? Ist Gott wirklich das Wichtigste in deinem Leben? Ist dir Gott wichtiger als alles andere? Können wir mit ehrlichem Herzen sagen, dass wir nichts brauchen, aber wenn wir Gott haben, dass wir alles haben? Können wir das mit ehrlichem Herzen heute Abend sagen? Überprüft eure Herzen. Ich muss auch mein Herz überprüfen. Können wir das mit ehrlichem Herzen sagen? Gott, du kannst alles andere wegnehmen, aber wenn ich dich habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich dich habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Es ist wichtig, dass wir uns diese Frage immer wieder aufs Neue stellen. Ist Gott das Wichtigste in meinem Leben? Es kann so schnell passieren, ich spreche aus eigener Erfahrung, es kann so schnell passieren, dass andere Dinge viel wichtiger werden. In meinem persönlichen Leben habe ich auch eine Zeit gehabt, wo ich mich so fokussiert habe auf meine Berufung und ich die Berufung in den Vordergrund gestellt habe. Ich habe mich nur noch auf das fokussiert. Ich habe gesagt, boah, ich muss das erleben, ich muss das machen, ich muss das machen. Und die Berufung ist mir wichtiger geworden als Gott. Ich habe mich angefangen auszustrecken, nur noch danach, Gott, sprich zu mir, dass du mich gebrauchen möchtest. Gott, mach das, mach das, mach das, mach das. Und es kam ein Punkt in meinem Leben, wo ich vor Gott gekniet habe und ich habe gesagt, Gott, nimm sogar meine Berufung weg. Aber wenn ich dich habe, dann habe ich alles. Das war im ersten Augenblick, war es nicht schlecht. Jeder von uns hat eine Berufung auf sein Leben bekommen. Es ist wichtig, dass wir in dieser Berufung wandeln. Aber es ist wichtig, dass diese Berufung und dass die Gaben nicht wichtiger werden als Gott. Ich musste verstehen, dass Gott mich in erster Linie dazu gerufen hat, dass ich Gemeinschaft mit ihm haben kann. Dass Gott mich in erster Linie dazu gerufen hat, dass ich ihn kennen darf. Ich musste wirklich zu dem Punkt kommen. Und es kann so schnell mit allen anderen Dingen passieren, dass Dinge die erste Stelle in unserem Herzen einnehmen, dass Dinge die erste Stelle in unserem Leben einnehmen. Es kann sogar der Dienst in der Gemeinde sein, wenn der Dienst über Gott steht. Du kannst so viel dienen, du kannst so viel beten, so viel predigen, aber wenn du nicht Gott an erster Stelle hast, dann hat es keinen Wert, dann bringt es nichts. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Leben überprüfen, wo unser Herz ist. Jesus sagt in Matthäus 6, in der Bergpredigt, in Matthäus 6, 21, folgenden Vers: Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das sind klare Worte, die Jesus sagt. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Dort, was euch kostbar bedeutet, dort ist auch euer Herz. Das, was ein Schatz, stellen wir uns mal vor, ein Schatz ist so etwas so Kostbares, etwas so Wertvolles. Man möchte den Schatz bewachen, man möchte den Schatz haben, man möchte, dass der Schatz einem gehört. Und in den Dingen, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und es kann sein, dass dein Schatz nicht Gott ist. Es kann sein, dass dein Schatz etwas anderes ist. Und dein Herz hängt daran. Und ich weiß, das sind harte Worte, aber unser Herz sollte einzig und allein Gott gehören. In unserem Herzen sollte Gott einzig und allein das Wichtigste sein. Lasst mich euch eins sagen, Abraham musste seinen Sohn nicht opfern. Wir lesen in der Geschichte, dass der Engel des Herrn kam und sagt: Abraham, Abraham, hör auf. Der Herr hat gesehen, der hat dich geprüft, der hat getestet und hat gesehen, dass Gott dir wichtiger ist. Abraham musste nicht diesen Schmerz durchmachen. Abraham musste nicht diesen Preis zahlen. Aber es gab einen, der diesen Preis gezahlt hat. Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott hat seinen kostbaren Sohn gegeben. Sein eigen, sein Fleisch, Blut, seinen eigenen Sohn hat Gott gegeben für dich, für mich, für jeden Einzelnen von uns, weil er uns liebt. Gott hat seinen Sohn für uns hingegeben, weil wir ihm etwas bedeutet haben, wenn wir etwas bedeuten, weil er uns liebt. Und sollte dann nicht im Gegenzug Gott das Kostbarste auch in unserem Leben sein? Wenn Gott bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben, sollten wir natürlich auch bereit sein, dass Gott das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir uns nur nach Gott ausstrecken. Deshalb lasst uns lernen von Abraham, dass wir bereit sind, Sachen aufzugeben für Gott, dass wir bereit sind, unser Herz jeden Tag neu auszurichten, dass Gott auf dem Thron ist, dass Gott das Wichtigste ist, dass Gott das Kostbarste ist. Und den dritten Punkt, den ich von Abraham so rausgezogen habe, ist, dass Abraham dankbar gegenüber Gott war. Wenn wir zum Schluss der Geschichte kommen, lesen wir, dass der Engel gekommen ist und Abraham davon abhält, seinen Sohn Isaak zu töten. Und der Engel sagt zu Abraham, dass Gott ihn nur testen wollte, dass Gott nur sehen wollte, ob Gott das Wichtigste ist, dass Abraham bereit wäre, seinen Sohn zu geben. Und wir lesen, dass Abraham dann diesen Widder gesehen hat und diesen Widder genommen hat, um ein Brandopfer für den Herrn zu geben. Ich glaube, in meiner festen Überzeugung ist es, natürlich steht dort auch geschrieben, dass er es anstatt seines Sohns gebracht hat, aber ich glaube, dass dieses Widder auch ein Brandopfer war der Dankbarkeit. Ich glaube, dass dieses Opfer, was Abraham zum Schluss gebracht hat, auch ein Opfer der Dankbarkeit gegenüber Gott war. Abraham hätte diesen Widder auch sehen können und einfach weitergehen können und sagen, ja, Gott hat meinen Sohn verschont zum Glück. Aber nein, Abraham sah diesen Widder dort. Er hat gesagt, ich möchte diesen Widder opfern für Gott. Weil ich dankbar bin, dass er meinen Sohn verschont hat. Weil ich dankbar bin, dass Gott mit mir ist. Es ist so wichtig, dass wir diese Dankbarkeit, diese Eigenschaft der Dankbarkeit lernen. Dass wir diese Dankbarkeit, diese dankbare Haltung gegenüber Gott haben in unserem Leben. So oft macht der Herr etwas für uns. So oft hilft der Herr uns aus aussichtslosen Situationen. Aber wie oft danken wir ihm dafür? Wie oft sind wir wirklich dankbar für das, was Gott für uns getan hat? Wir hatten jetzt vor kurzem Ostern und in der Osterzeit nimmt man sich bewusst dafür Zeit, Gott wirklich zu danken. Und es ist gut und es ist auch wichtig. Aber wir sollten uns jeden Tag bewusst machen, Gott zu danken. Wir sollten jeden Tag bereit sein, dankbare Herzen in ihm zu Gott zu haben. Wann war das letzte Mal, dass du Gott gedankt hast, dass du überhaupt atmen kannst? Heute, als ich im Wohnzimmer war und ich an meinem Laptop die Predigt geschrieben habe, habe ich rausgeguckt aus dem Fenster und mein Nachbar ist gelaufen. Mein Nachbar musste zweimal hingucken und ich habe gesehen, wie er Schläuche hat und wie er so eine Sauerstoffflasche tragen musste. Ich habe mir gedacht, dieser Mann braucht Sauerstoff zum Atmen. Ich tue jede Sekunde ein- und ausatmen, aber ich bin nicht mal dankbar. Wann war das letzte Mal, dass du wirklich dankbar bist, dass du gesunde Beine hast, dass du jeden Tag aufstehen kannst, dass du Augen hast, die diese wunderschöne Welt sehen, die diese wunderbare Schöpfung Gottes sehen? Mir ist es richtig bewusst geworden, als ich Corona hatte, mein Geschmack und Geruch war weg. Ich sag euch, das war echt schlimm. Es ist wichtig, dass wir dankbar gegenüber Gott sind. Ich möchte eine Geschichte noch kurz anschauen aus dem Neuen Testament. Und die Geschichte steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 18. Und da steht, und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war. Und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich zu sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Diese Geschichte ist so eine bemerkenswerte Geschichte, weil Jesus diese 10 Aussätzigen heilt. Wenn wir uns vorstellen, der Aussatz damals, das war eine der schlimmsten Krankheiten. Du wurdest getrennt vom ganzen Volk, du musstest außerhalb der Stadt leben. Keiner hatte Kontakt mit dir, außer die, wo auch Aussatz hatten. Du warst getrennt. Du hattest keine Person, die vielleicht Liebe zeigt. Du hattest Schmerzen im Körper. Und dann kommen diese 10 aussätzigen Personen und sehen Jesus. Die haben vielleicht gehört von Jesus. Jesus kann Wunder tun, Jesus kann heilen. Sie bitten, erbarme dich. Und was macht Jesus? Jesus heilt sie. Jesus heilt jeden Einzelnen von diesen 10 Personen vom Aussatz. Und sagt, geht hin, zeigt euch den Priestern. Zeigt, dass ihr wieder in die Stadt rein dürft, dass ihr wieder zum Volk gehört. Und nur einer kommt zurück. Einer von 10 kommt zurück und dankt Jesus. Und es war ein Samariter. Es ist bemerkenswert, dass Lukas schreibt, dass es ein Samariter war. Weil wir wissen, dass die Samariter, das Volk Israel, eigentlich verfeindet waren, dass es Feinde waren. Aber gerade der, wo eigentlich ein Feind war, kommt zu Jesu Füßen und dankt ihm und lobt Gott. Wie oft sind wir mit diesen neuen Aussätzigen, die erleben Gottes Gnade, die erleben Gottes Wunder, aber vergessen es so schnell zu danken. Dankbarkeit ist nicht nur, dass wir Lieder singen, dass wir einen Lobpreis haben. Nein, Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung, die jeden Tag im Alltag sichtbar sein muss, in jeder Situation deines Lebens sichtbar sein muss. Es ist so wichtig, dass wir dankbar sind gegenüber Gott. Das Volk Israel in der Wüste war so undankbar. Sie haben sich so viel beschwert. Und wir lesen von ihm. Manchmal lese ich die Geschichte und denke mir so, warum beschwert ihr euch? In Israel war es doch besser. Da hatten wir wenigstens was zu essen. Und ich denke mir so, Gott versorgt euch mit dem übernatürlichen Brot vom Himmel, mit diesem übernatürlichen Mann und ihr beschwert euch trotzdem. Und dann frage ich mich, wie oft bin ich so? Wie oft beschwere ich mich? Gott, warum muss ich da durch? Gott, warum ist das passiert? Warum ist das in meinem Leben so gekommen? Ich reg mich auf über das Volk Israel, aber schaue da manchmal mein Leben an und denke mir, ich bin noch kein Stückchen besser. Wie oft lesen wir über das Volk Israel und es ist so einfach zu sagen, boah, wäre ich an der ihrer Stelle, dann wäre das echt anders. Aber schau in dein eigenes Leben. Wie sieht es da aus? Es ist so wichtig, dass wir dankbar sind. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Lasst uns wirklich von Abraham lernen. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, dass wir gehorsam sind. Dass wir gehorsam sind durch den Glauben. Dass wir gehorsam sind, weil wir Gott persönlich kennen. Lasst uns bereit sein, alles aufzugeben für Gott. Wie Abraham bereit war, alles aufzugeben. Und das Dritte, lasst uns lernen, eine dankbare Haltung zu haben. Lasst uns lernen, dankbar gegenüber Gott zu sein. So wichtig in unseren Tagen, in denen wir leben. Corona ist jetzt vorbei, aber das Nächste kommt. Es ist so wichtig, dass wir in diesen Sachen leben, dass wir gehorsam sind in jeder Kleinigkeit. Dass wir gehorsam sind, dass wir seine Stimme hören. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. So wichtig, dass wir in diesen Zeiten, in denen wir leben, seine Stimme kennen und gehorsam sind. Weil durch diese schwierigen Zeiten führt Gott sein Volk. Schafft Gott einen Weg. Versorgt Gott. Aber wir müssen gehorsam sein, wir müssen zuhören. Wir müssen auf das hören, was Gott sagt, was wir tun müssen, wohin wir gehen sollen. Wir müssen bereit sein, in diesen Zeiten alles aufzugeben. So schnell in dieser westlichen Welt, in der wir leben, können so schnell materielle Sachen oder Götzen in unser Herz kommen und unsere ganze Aufmerksamkeit, unseren ganzen Fokus rauben. Es ist wichtig, dass wir bereit sind, alles aufzugeben.